D-Radio Wissen. 100.
Begeben wir uns jetzt mal gedanklich ins Jahr 1978. Der Soundtrack von Saturday Night Fever hat gerade die Charts erobert und die Disco-Welle schwappt über Deutschland. Boney M. und so. Harte Zeit. Es ist aber auch die Zeit des Kalten Krieges. Ja? Die NATO auf der einen, der Ostblock auf der anderen Seite. Eine Zeit, in der Geheimdienste immer fieberhaft auf der Suche nach feindlichen Spionen waren. Außerdem waren da noch die Linksterroristen von der RAF, die im Jahr davor gerade eine Serie von Anschlägen verübt haben. Wer damals einmal in die Fänge der Schlapphüte geraten ist, sich verdächtig gemacht hat, der hatte nicht viel zu lachen. Der Radiowissenhörer Rainer Maria Kreten ist genau das passiert. Er war damals 19. Frisch verliebt, hatte das Abi in der Tasche, schon die Zusage, eine Försterausbildung machen zu dürfen. Um die Geschichte zu verstehen, muss man wissen, Rainer war schon immer so ein richtiger Technik-Nerd. Kein Wunder, weil der Vater nämlich in der Telefonfirma gearbeitet hat. Zu Hause war alles voll mit Fernmeldetechnik. Der Junge kannte sich aus, hatte sogar einen Funkschein gemacht. Und jetzt ging es dann erstmal zur Bundeswehr. Grundwehrdienst nach Holland. NATO-Austausch. Ausgerechnet weit weg von der Liebsten. Und sein Funkgerät durfte er im Ausland auch nicht benutzen. Rainer war im Studio, um die Geschichte zu erzählen. Meine Frage an ihn, wie war das, als 19-Jähriger da nach Holland in die Kaserne zu kommen?
Das war zunächst mal ein Kulturschock. Denn im Allgemeinen, im Leben, auf dem Gymnasium wird man vorbereitet. Du bist für dein Handeln verantwortlich. Du musst denken, bevor du redest. Du musst denken, bevor du handelst. Und plötzlich wurden diese Paradigmen umgedreht. Dann kam jemand, der stellte sich vor eine Kompanie und brüllte rechts um. Und dann hieß es nicht denken, sondern rechts um. Das ist natürlich schon mal mental nicht so ganz einfach.
Ja.
Das löst Frust aus.
Wie war denn das damals als Wehrpflichtiger? Wie oft konnte man denn nach Hause telefonieren?
Man konnte eigentlich unbegrenzt oft nach Hause telefonieren. Es gab auf diesem Legerplatz für 2000 Soldaten, gab es glaube ich 10 Telefonzellen. Und zu bestimmten Zeiten bildeten sich davor lange Schlangen und man musste natürlich holländische Münzen einwerfen. Das waren diese winzigen 25-Cent-Münzen und 0049 und die Telefonnummer wählen und dann möglichst mit der rechten Hand schnell genug die Quatjes, diese Münzen nachwerfen.
Also es war sehr teuer und als Wehrpflichtiger hatte man nicht viel Kohle.
Man hatte nicht viel Kohle, obwohl das war schon deutlich besser als in Deutschland, weil mit dem Auslandszuschlag kam man auf ungefähr 500 Gulden im Monat.
Nun bist du, sagen wir, ein bisschen kreativ geworden, was das Nachhause-Telefonieren angeht. Wie kam es dazu?
Ich habe natürlich das Weite gesucht. Wo immer es ging, am Feierabend hat mir das nicht so gelegen, mich dann mit 500 Leuten in eine, ja, wie soll man sagen, Cafeteria zu setzen, die natürlich genauso rechtwinklig organisiert war wie der ganze Laden da. Und ich bin dann öfters mal spazieren gegangen, habe mir dort speziell die Wälder angeguckt, hat mich natürlich interessiert. Und diese,
wolltest ja Förster werden?
Ja, die Ebene dort südlich von Eindhoven ist Sandboden und da wachsen Kiefern. Bodenwuchs gab es eigentlich kaum. Und ich bin dann rumgegangen, habe mir das einfach mal angeguckt. Dann sah ich in der Nähe der Kaserne einen Stahlgitterturm und ich habe mir das von Weitem angeguckt, dachte, ach ja, das ist so ein Feuerwachturm, von dem wusste ich. Ich fand an diesem Brandwachturm eine Telefonleitung und zwar so, wie ich sie in Deutschland nie gesehen hatte. Die war auf Porzellan-Isolatorenhütchen dorthin gespannt in Greifhöhe und es war verzinkter, blanker Eisendraht. Ich hatte auch parallel zum Abitur meine Prüfung als Funkamateur abgelegt und ja, habe mich schon viele Jahre mit Technik beschäftigt und dann war irgendwie klar, hoppla, die kommunizieren hier über Telefon. Ich bin dann zu meinem Auto in die Werkzeugtasche, habe ein Messgerät rausgeholt, Messgerät drangehalten, ungefähr 60 Volt Schleifenspannung. Ich hatte aber kein Telefon dabei, aber das war dann bei der nächsten Familienheimfahrt, war das Telefon im Kofferraum.
Und dann kann man tatsächlich einfach da hingehen auf so einen Turm und das Telefon da anschließen an den Draht?
Das ging ganz einfach. Ich musste nichts abschrauben, ich musste keinen Zaun überwinden. Diese Leitung hing einfach so verführerisch in Augenhöhe. Ich konnte eigentlich nicht anders. Das hat mir wahnsinnig in den Finger gejuckt. Und natürlich zu Hause waren immer Materialien da, also da war ein Telefonapparat, ein altes Telefon war kein Problem und auch zwei recht professionelle Abgreifkremmen von Hirschmann waren dann und eine Zwillingslitze. Also innerhalb von 10 Minuten.
Das lag alles zu Hause rum?
Das war bei uns zu Hause Standardausrüstung. Und natürlich habe ich zu Hause nichts erzählt. Ich habe dann das Telefon einfach in eine Plastiktüte gesteckt und die Litze dazu und die Abgreifklemmen dazu. Und dann kam der spannende Moment, das in Holland am nächsten Werktag dort anzuklemmen.
So, wen hast du als erstes angerufen?
Natürlich meine Freundin. Und wir haben ausgiebig telefoniert und es war ja auch wirklich...
Ich stelle mir das wunderbar romantisch vor, mitten im Kiefernwald?
Ja.
Kostenlos, so viel man will.
Niemand tritt von einem Fuß auf den anderen vor der Telefonzelle und hört auch noch mit, was man sagt. Und es war ein romantischer Abend und die Grillen haben gezirpt und die Kaninchen sind da rumgelaufen. Wir haben erstmal telefoniert.
So, es ist wahrscheinlich nicht bei diesem einen Abend geblieben. Es ging dann weiter.
Nee, das haben wir dann öfters gemacht und irgendwann habe ich das natürlich auch erzählt und dann war ein Kamerad, der sagte, ach, lass mich doch mal mitkommen, ich würde auch mal gerne telefonieren. Und ja, an dem Abend lief es dann etwas anders.
Was war anders?
Wir gingen dahin und ich hatte dieses Bild im Kopf von den Naturgeräuschen schon dort. Also dieses
Du hast sie gerade gesagt, Laubrascheln, weil Hasen weglaufen.
Es gab ganz viele Kaninchen in dieser Gegend. Und die Grillen zirpten auch und an diesem Abend war es unglaublich still. Ich dachte, was ist hier los? Diese typischen Waldgeräusche sind gar nicht da. Aber macht nichts, komm, jetzt gehen wir erstmal telefonieren.
So, du hast es ignoriert, hast telefoniert, was ist passiert?
Ich habe das Telefon wieder abgeklemmt und wir drehen uns um und dann gehen plötzlich Scheinwerfer an. Die standen in dem Maisfeld nebenan und ich sah Polizisten, konnte zunächst nicht sagen, wie viele. Ich sah auch Maschinenpistolen und habe dann erstmal ganz langsam die Plastiktüte mit dem Telefon auf den Boden gestellt und die Hände gehoben. Und dann ging ein wildes Geruf los und ich habe zunächst gar nicht begriffen, was da los ist. Der Kamerad sagte, oh Rainer, wir kommen in den Knast. Ich sagte, nee, also irgendwie muss ein Irrtum sein. Ja, und dann kamen so 6 bis 8 Leute auf uns zu, schwer bewaffnet und haben gefragt, was wir da machen. Und das half natürlich überhaupt nichts zu leugnen. Die mussten das gesehen haben und das Corpus Delicti war ja auch in der Plastiktüte auf dem Boden. Das haben wir dann auch gleich zugegeben. Dann wurden wir noch nach den Personalien gefragt und ja zum Wagen geleitet. Und beim Gehen ist uns aufgefallen, da waren immer, das wimmelte regelrecht von Reichspolizei dort. Die waren irgendwie noch verborgen da im Maisfeld oder in der Tickung drin gewesen.
Die haben euch auch dann richtig mitgenommen, ja?
Die haben uns auf die nächste Polizeistation mitgenommen. Der Kamerad, der durfte dann ziemlich schnell gehen, weil ich habe natürlich gesagt, nee, also ich war das alles und das ist mein Telefon. Und er hat dann nur mal hospitieren dürfen. Ja, und dann wurden wir da festgehalten und erst, ja... Beim Militär gibt es sowas, das nennt sich Zapfenstreich. Also um 22 Uhr muss jeder in Bett liegen und das hat also bei weitem nicht geklappt. Wir kamen dann spät in der Nacht oder kam ich dann zurück zur Kaserne und musste mich dann natürlich auch in der Kaserne bei den Wachhabenden zurückmelden und sagen, hört mal, ich war da gehindert, Polizei und so weiter.
Also der Ärger, den du dann noch bekommen hast, der ging erst los, als du wieder bei der Bundeswehr warst.
Richtig, weil bei der Bundeswehr hat man natürlich einfach gesponnen. Man muss auch den Zeitgeist, das wurde eben gesagt, jeder hat vermutet, irgendwas Terroristisches, Spionagemäßiges würde da abgehen. Ja, und dann bekam ich dann öfters mal Besuch von Herren in Zivil, die sich als Mitarbeiter des MAD auswiesen.
Militärischer Abschirmdienst der Bundeswehr, das ist sozusagen der Geheimdienst der Bundeswehr.
Richtig, es ist einer der Geheimdienste, die geheim in der Bundesrepublik nebeneinander hergeheimen.
Was haben diese geheimen Leute in Zivil von dir wissen wollen? Was war denn der Vorwurf? Haben die das konkret gesagt?
Ja, das ist eine gute Frage. Was war der konkrete Vorwurf? Die wollten eigentlich von mir wissen, kurz gefasst, was hast du getan?
Na, aber das hast du ja erzählt.
Ich habe das ja erzählt, aber das hat denen nicht gereicht. Die haben immer mehr spekuliert. Ich hätte noch mehr Leitungen angezapft. Ich hätte Leute mitgehört. Ich würde östliche Geheimdienste informieren. Die haben mich auch gefragt,
warum. Halleluja, Rainer, ganz kurz. Ich stelle mir gerade vor, da sitzt so ein 19-jähriger Junge, der nicht mal richtig Bartwuchs hat, ja, und ist gerade von ganz vielen Polizisten hops genommen worden und wird nachher von Leuten vom Geheimdienst mit solchen Vorwürfen konfrontiert. Was ging da in dir ab?
Der Blutdruck ging mächtig in die Höhe, weil ich sah mich natürlich völlig haltlosen Beschuldigungen ausgesetzt und dachte immer, Deutschland, Rechtsstaat, alles okay. Und habe dann erstmal gemerkt, wie belastend es sein kann, wenn man mit solchen Anschuldigungen konfrontiert wird. Dann hat auch irgendwann meine Gesundheit verrückt gespielt und ein Kreislauf war im Keller und der Rainer lag dann auf der Krankenstation mal ein paar Tage lang. Ja, und die kamen immer wieder. Und irgendwann sagte ich, oh Leute, wisst ihr was? Wenn ich das hätte tun wollen, was ihr mir hier vorwirft, dann hätte ich das mit Sicherheit nicht so gemacht mit dem Inhalt dieser Plastiktüte. Dann hatten die gefragt, ja, wie hätten sie es denn gemacht? Dann sage ich, ja, also, wenn man eine analoge Leitung abgreift, ist es ganz wichtig, dass man das zunächst mal ganz hochohmig macht, dass der Schleifenwiderstand da nicht sich ändert. Das kriegt man doch sonst raus und das knackt doch dann.
Oh Gott, ich kann mir das Kopfkino der MAD-Beamten sehr gut vorstellen, das jetzt abgegangen ist.
Ja, dann war natürlich auch meine Ausrüstung, die war schon etwas professioneller, weil wer hatte ein Messgerät, ein Analogmessgerät der 240 D-Mark-Klasse im Kofferraum? Und ja, das war einfach ein Weihnachtsgeschenk und ich dachte, dass sowas kann man immer brauchen, wenn man mal was reparieren will. Das habe ich ja dann auch oft gemacht, so für Bekannte und Kollegen. Ja, und dann haben die sich ihren Reim draus gemacht, dass hier was abgeht.
Also das heißt, du hast es schlimmer gemacht.
Ja, das war mein Fehler. Ich hätte eigentlich die maximale Dummheit vortäuschen sollen und dann wäre ich schneller dadurch gewesen.
So, es war anstrengend für dich, du bist sogar krank drüber geworden, also wirklich, jetzt im Nachhinein kann man da natürlich drüber lachen, aber dramatische Situation. Wie hat sich das Ganze aufgelöst?
Im Sommer 1980 bekam ich ein Schreiben der Staatsanwaltschaft, dass ein Verfahren gegen mich eröffnet worden war wegen eines Vergehens der Leistungserschleichung.
Weil du keine Telefongebühren gezahlt hast für die
Richtig.
Telefonate.
Leistungserschleichung gehört zu den Betrugsdelikten und das ist wie Schwarzfahren. Also man,
ist ja nicht schlimm, ne?
Nimmt sich eine Leistung und zahlt nicht dafür. Das hat dann die Staatsanwaltschaft beschäftigt und ich musste mir natürlich einen Anwalt nehmen. Ja, und dann wurde die Sache schließlich niedergeschlagen gegen eine Geldbuße von 150 D-Mark.
Exklusive Telefongespräche bei der Bundeswehr. D-Radio-Wissenhörer Rainer Maria Kreten hat uns seine Geschichte erzählt. Danke dafür.
D-Radio-Wissen 100.